Vorgestern am Karfreitag haben wir ein langes Stück aus der Passionsgeschichte gehört, vom Leiden und Sterben von Jesus Christus. Und heute, am Ostersonntag, hören wir ein Stück aus den Auferstehungsberichten. Ich lese nicht die Auferstehung Jesu selber vor, sondern eine Begebenheit, wie er seinen Jüngern begegnet ist. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 21. Jesus, als der Auferstandene, erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias und ganz besonders einem von ihnen, den Petrus. Davon handelt dann nachher die Predigt. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach.
Guten Morgen miteinander. Es gibt so einen Gruß in anderen Ländern. Da sagt man, der Herr ist auferstanden. Und dann kommt die Rückantwort, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Es ist auch in Deutschland noch ein bisschen anders. Da wünscht man sich frohe Ostern. In der Schweiz ist das eher nicht so, wird das nicht so besonders empfunden. Aber es ist eigentlich, gehört zu den größten, wichtigsten Feiertagen unseres Glaubens, die Auferstehung unseres Herrn, wäre er nicht auferstanden, so gäbe es kein ewiges Leben. Nun, hast du mich lieb? Übrigens, herzlich willkommen auch die Trittligasse bei uns. Schön, dass ihr an Ostern zu uns kommt und dass wir an Weihnachten zu euch kommen können. Und es gibt da noch ein paar Sitten, ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Auf dieser Seite stehen wir auf. Und auf dieser Seite bleiben wir sitzen oder stehen auf, wenn wir sagen, wir stehen alle auf. Wir haben das so mal geändert, weil das immer so ein bisschen unsicher war. Dann, wenn die einen vorne aufgestanden sind, haben sie hinten nicht gesehen. Und die tendenziell eher sitzen möchten beim Singen, sind hier und die anderen sind da. Nur falls ihr euch gefragt habt und das nicht abgelenkt seid, die ganze Predigt hindurch, wie ist das bei uns da funktioniert. Hast du mich lieb? Lieber als die anderen. Wann wurde Ihnen diese Frage zum letzten Mal gestellt? Oder hat sie überhaupt schon jemals jemand so gefragt? Vielleicht wurden Sie das gefragt, als Sie über beide Ohren verliebt waren. Oder da muss man ja gar nicht fragen. Das sagt man ja ganz freiwillig. Ja, ich liebe dich über alles und du bist die Schönste und die Liebste und niemand ist besser als du. Ob das dann die nächsten 20 Jahre auch so ist, das ist eine andere Frage. Mich fragte auch noch nie ein Mann, ob ich ihn lieben würde. Schon gar nicht mehr als die anderen Männer. Ist doch etwas eigenartig für uns. Und dennoch würde es uns, wenn wir ehrlich sind, schon ab und zu interessieren, wie andere Menschen, die wir gern haben, über uns denken. Wir wüssten gern, ob sie uns lieben. Und vielleicht so mancher Verheiratete denkt so insgeheim, ich habe zwar geheiratet, aber irgendwie würde ich von meinem Ehepartner schon gern wieder einmal hören, dass er mich liebt. Und zwar außerordentlich. Mehr als die anderen. Und wir möchten das gerne, wenn wir ehrlich sind, auch von Freunden manchmal wissen, die wir gern, die wir lieben. Und man sagt sich das bei uns nicht. Ihr kennt ja die amerikanischen Filme, das verwundert mich immer. Da heißt es immer, wenn man sich verabschiedet, wie heißt das? Tschüss. I love you. Ist euch das aufgefallen? Die Amerikaner sagen in den Filmen meistens, wenn sie sich verabschieden, den Kindern, den Ehefrauen, weiß ich was, bye, I love you. Kann man natürlich sagen, ja, ist natürlich oberflächlich und so. Aber immerhin sagen sie es. Uns ist das peinlich. Jesus war es nicht peinlich, diese Frage Petrus zu stellen. Er wollte das wissen. Er möchte auch von uns wissen, ob wir ihn lieben, bis heute. Das ist in meinen Augen die wichtigste Frage, die Jesus uns jeweils stellt. Was Jesus an uns interessiert, ist genau das, hast du mich lieb? Nun betrachten wir genau die Umstände, in denen das Jesus dem Petrus sagte. Nachdem Jesus nach der Kreuzigung auch verstanden war, begegnet er bei verschiedenen Gelegenheiten seinen Jüngern. Und einmal, wie wir gehört haben, auch am See Genezareth. Die Jünger waren wieder eine Nacht unterwegs, wieder hatten sie nichts gefangen, wieder kamen sie zurück. Und dann fragt sie einer vom Ufer, habt ihr etwas gefangen? Sehr motivierend, nein, wir haben nichts gefangen. Wir waren umsonst auf dem See. Und dann sagt er, werft die Netze aus und nachher, Moment, ich habe da den, das kommt noch, ich komme noch zum Schalten. Werft die Netze aus und dann werdet seht, ob was ihr fängt. Und dann fangen sie tatsächlich sehr viel. Und Johannes, bei dem habt ihr sofort geklickt, hat gesagt, das habe ich doch schon mal erlebt. Der Mann, der uns das vom Ufer her gesagt hat, das muss Jesus sein. Und dann sagt er das dem Petrus. Und als Petrus das hörte, dann kannte er nichts mehr. Dann sprang er, zog noch sein Obergewand und sprang sofort ins Wasser und eilte ans Ufer. Es war zwar nicht sehr sozial, was er tat, er ließ die anderen zurück, die konnten dann diese schweren Netze an Land schleppen. Aber wenn Petrus Jesus sieht, dann kennt er nichts mehr, dann rennt er. Und er ging zu Jesus. Nun hatte Jesus seinen Jüngern ein Frühstück gekocht. Es gab gebratenen Fisch und Brot. Und als sie gefrühstückt hatten, wandte sich Jesus dem Petrus zu, ob das unter vier Augen geschah, oder im Kreis der Jünger, das wissen wir nicht. Jedenfalls stellte er ihm diese wichtige Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgend ein anderer hier? Um zu verstehen, was hier zwischen Jesus und Petrus nun geschah, müssen wir kurz zurückblenden. Petrus war, und das kann man schon sagen, einer der Lieblingsjünger von Jesus. Er war stets sehr impulsiv, sehr spontan, total hingegeben. Eben wenn er Jesus sah, wenn er mitkonnte, ging er mit. Er war selbst von sich überzeugt, dass er mit Jesus durch dick und dünn gehen wird. Nichts wird ihn davon abbringen, komme was wolle. Und das irritierte ihn dann schon ein bisschen, als er Jesus sagen hörte, dass alle Jünger, also auch er, sich abwenden würden von ihm. Also, Petrus dachte, das kann doch nicht sein, dass das Jesus jetzt gesagt hat. Und es protestierte natürlich, wie er das immer macht. Auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Du hast die Ausnahme vergessen zu sagen, Jesus. Ich werde mich nicht abwenden von dir. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Doch Jesus blieb beharrlich. Er sagte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein. Jesus, du täuschst dich gewaltig. Das werde ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Nicht ich, vielleicht die anderen, aber ich nicht. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Nie. Das bedeuten übrigens auch die anderen Jünger. Sie stimmten, nein, wir werden es auch nicht tun. Niemand konnte sich vorstellen, kein Jünger, sich von Jesus abzuwenden, ihn im Stich zu lassen. Und schon bei der Festnahme von Jesus zeigte Petrus, dass er wild entschlossen war, für Jesus zu kämpfen. Er griff zum Schwert und schnitt einem römischen Soldat das Ohr ab. Das war nicht gerade eine Gewaltsleistung, vielleicht war das die Leistung, dass er nur das Ohr abgehauen hat und nicht den Schädel gerade gespalten. Aber Jesus fand das nicht so toll und hat dann diesen Soldaten wieder geheilt. Aber es zeigt, er war fest entschlossen, seinen Herrn zu verteidigen. Die anderen Jünger, die flohen bereits bei der Festnahme von Jesus. Nur Petrus und Johannes folgten Jesus ins Haus des Hohepriesters. Immer noch fest entschlossen, bei ihm zu bleiben, Jesus beizustehen. Und nun nahm das Ganze einen verhängnisvollen Lauf. Eine Frau fragte, ob Petrus nicht zu diesen Anhängern von Jesus gehören würde. Und jetzt trauen wir unseren Ohren kaum, was da Petrus über die Lippen kommt. Ich kenne diesen Mann nicht. Kenne ich nicht. Die Antwort des Petrus ist erstaunlich. Später wird er nochmals gefragt, du bist doch auch einer von denen. Sein ganzer Kampfesgeist war komplett eingebrochen. Das stimmt nicht, sagt er. Ich gehöre nicht zu ihm. So verteidigte er sich. Und eine Stunde später sagte einer zu Petrus, er sei doch ein Galiläer. Er gehöre bestimmt auch zu diesem Jesus. Und nun brannten bei Petrus alle Sicherungen durch. Jetzt hat er die Kontrolle über sich selbst komplett verloren. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Wenige Stunden zuvor war er bereit, für und mit Jesus zu sterben. Und das meinte Petrus ernst. Da bin ich sicher. Jetzt kam alles anders, als er sich vorgestellt hatte. Während er redete, hörte er nun diesen Hahn krähen. Und wie aus einem bösen Traum erwachte er und dachte an das Wort von Jesus. Er würde ihn dreimal verraten. Und dann ging er raus und weinte in bitterer Verzweiflung. Er war erschrocken, enttäuscht und beschämt über sich selbst. Das war vermutlich der tiefste Punkt, der schlimmste Zeit im Leben des Petrus. Er hatte seinen Herrn, den er verehrte, den er von Herzen liebte, für den er sogar sterben wollte, verleugnet in krassester Weise. Er schwor sogar, er würde ihn nicht kennen. Petrus, wir können dich nicht verstehen. Wie konntest du deinen Herrn verleugnen? Du hattest doch so viel mit ihm erlebt. Du wusstest genau, wer er war und ist. Wie konntest du schwören, du würdest Jesus nicht kennen? Petrus, es tut uns leid, wir verstehen dich nicht. Du hast wirklich versagt. Aber verstehen wir Petrus wirklich nicht? Sind Sie so sicher, dass Sie anders und besser gehandelt hätten? An seiner Stelle. Was wir Petrus zugute halten müssen, ist die Tatsache, dass er Jesus folgte, sozusagen in die Höhle des Löwen ging. Die anderen Jünger flohen. Schon vorher. Die konnten gar nicht in diese Versuchung kommen. Wir können das doch auch gut auf dem Sofa sitzen und zusehen, wie andere auf dem Schlachtfeld kämpfen. Und manchmal versagen und Fehler machen. Von unserem Sofa aus können wir sie bequem kritisieren. Wir wissen genau, wie sie es anders hätten machen sollen. Und wie wir es gemacht hätten, wenn wir dorthin gehen würden. Petrus war nicht feige. Er wollte mit Jesus gehen. Dann versagte er leider. Aber er blieb nicht auf seinem Sofa sitzen. Und vermutlich musste Petrus noch eine Lektion lernen für die Zukunft, die für seinen späteren Dienst von großer Bedeutung sein würde. Paulus formulierte das so, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall komme. Für uns heißt das, dass wir uns auf unserem Glauben nichts einbilden, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, dass auch wir fallen können. So fallen, wie wir das heute vielleicht gar nie denken. Nun, Jesus begegnet Petrus nicht mit Vorwürfen. Grund genug hätte er gehabt. Er hätte ihn fragen können, warum er ihn verraten habe und ob er das noch einmal tun würde in seinem Leben oder ob das jetzt das letzte Mal war. Er hätte ihn fragen können, Petrus, welche Garantie gibst du mir jetzt, dass du das nicht nochmals tust? Das muss ich wissen für die Zukunft, ob du ein verlässlicher Partner bist oder nicht. Sag mir, welche Garantie gibst du mir? Nein, Jesus machte Petrus keine Vorwürfe, im Gegenteil. Jesus zeigt Petrus eine große Zuneigung und Liebe, nur schon dadurch, dass er mit ihm spricht. Kein beklemmendes, strafendes Schweigen, wie wir das ja so gut können. Kein Schmollen. Jesus möchte sich der Liebe des Petrus vergewissern. Er möchte ihm die Gelegenheit geben, seiner Zuneigung und Liebe Ausdruck zu geben. Deshalb fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Simon antwortete sehr zaghaft. Er war nicht mehr dieser selbstsichere Mann. Dieser schreckliche Verrat hat ihn innerlich zerbrochen. So ging er gar nicht darauf ein, ob er Jesus mehr lieben würde als die anderen. Obwohl er Argumente gehabt hätte. Schließlich war er ihm gefolgt und die anderen sind geflüchtet. Aber Petrus sagt ganz einfach, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es tut mir leid, Jesus, ich kann dir das nicht beweisen. Ich habe dermaßen versagt, dass ich nur hoffen kann, dass du mir glaubst, dass du in mein Herz sehen kannst. Hätte ich nicht versagt, so könnte ich wohl sagen, Jesus, ich bin für dich durchs Feuer gegangen. Und du fragst mich jetzt nach all dem, ob ich dich liebe, das ist doch klar, ich liebe dich. Und ob ich dich mehr liebe als die anderen, natürlich liebe ich dich mehr als die anderen. Die anderen sind ja abgehauen, aber ich habe durchgehalten. Aber eben, es war eben nicht so. Er konnte keine Beweise für seine Liebe vorbringen. Er konnte nur sagen, Jesus, du weißt es, dass ich dich liebe. Ob ich dich lieber habe als die anderen, ist mir gar nicht wichtig. Das kann ich nicht beurteilen, nicht mehr seit dem ich dich verleugnet habe. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus hat da hier nicht in den Wunden des Petrus herumgestochert, wie ich denke, manchmal Leute das so gerne machen. Jesus wollte Petrus heilen, seine Wunden verbinden, Petrus aufrichten und ihn ermutigen. Jesus praktizierte das, was Petrus später in seinem Brief schrieb, und ich denke, das hat Petrus nicht zuletzt aus eigener Erfahrung so aufgeschrieben. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Und es war doch die Liebe von Jesus zu Petrus, die diese schlimme Sünde wieder gut gemacht hat. Jesus stellte Petrus in seiner Sünde nicht bloß, er wusste um die tiefe Reue des Petrus. Und erstaunlicherweise vertraute Jesus dem Petrus eine große Aufgabe an. Sorge für meine Lämmer. Er übergab diesem Versager eine außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe. Und das macht Jesus heute noch. Es geht ihm nicht darum, uns lächerlich zu machen. Er möchte uns unsere Sünden vergeben. Dafür starb er am Kreuz. Jesus verlangt von keinem Menschen, dass er ihn zuerst lieben soll. Erst wenn du mir uneingeschränkte Liebe entgegenbringst und keine Fehler machst, kannst du mir gefallen. Nein, das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Das ist das Gewaltige am Evangelium, dass wir zuerst geliebt sind. Gott hat uns zuerst geliebt. Er bietet uns seine Liebe an. Er möchte dir deine Sünden vergeben. Aber du musst dich Gott öffnen. Du musst bereit sein, deine Schuld und Sünde einzugestehen, so wie Petrus es tat. Er bereute das gewaltig. Und Gott wird dir dann deine Sünde nicht unter die Nase reiben, sondern er wird dir vergeben und wird aus dir wieder etwas Neues machen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er reinigt uns. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Petrus wurde wieder gereinigt. Er wird die Sünden zudecken und wird dir ewiges Leben schenken. Er wird dich wieder einsetzen und die leidenschaftliche Liebe zu Gott wird in dir erwachen. So sagt Paulus den Römern, Gott hat uns den Geist gegeben und hat unsere Herzen durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er Gott uns liebt. Das ist das grundlegende Lebensgefühl eines Christen, dass Gott mich liebt. Wenn dir das dein Ehepartner nicht sagt, wenn dir das deine Kinder nicht sagen, wenn dir das deine Freunde nicht sagen, dann lass es dir wenigstens von Gott sagen, dass er dich liebt. Von ganzem Herzen. Nun fragt Jesus Petrus ein weiteres Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Offenbar interessiert sich Jesus nur für das eine, liebst du mich? Er fragt ihn nicht nach seinen guten Werken, ob er genügend die Schriften studiert hätte, ob er die Gebetszeiten einhalten würde. Er machte mit ihm keinen Bibeltest. Jesus interessiert einzig, liebst du mich? Petrus konnte einfach seine Antwort wiederholen. Was sollte er denn sonst sagen? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder überträgt ihm Jesus die große Verantwortung für die heranwachsende Gemeinde und sagt, hüte meine Schafe. Für den Dienst, den Jesus Petrus übergibt, braucht es keine herausragende Qualifikationen. Man muss nicht studierter Theologe sein, man muss nicht viel Gebetszeiten vorweisen können. Eines ist in der Nachfolge im Dienst für Jesus unabdingbar, die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus. Petrus kann nichts vorweisen, keine ausgezeichneten Qualifikationen. Und wenn er die gehabt hätte, hätte er sie zunichte gemacht mit seinem Versagen. Was Petrus in seinem Herzen bewahrte, trotz seiner schlimmen Verleugnung, war die Liebe zu Jesus. So unverständlich das für uns ist. Ja, wenn einer verleugnet, kann er die Liebe nicht halten. Doch. Petrus hat Jesus immer geliebt, auch in der Verleugnung. Trotzdem, dass er Jesus verleugnete, liebte er ihn. Und Jesus wusste das. Darum übergab er ihm ganz bewusst die große Verantwortung für die Herde. Wenn wir Mitarbeiter haben, die bestens qualifiziert sind und theologisch hochgebildet, die hervorragendes Organisationstalent besitzen und visionär handeln, die das Ziel nicht aus den Augen verlieren, ein geordnetes Leben führen. Aber wenn sie Jesus nicht lieben, ist das alles nichts. Super, wenn wir solche Leute haben, die Jesus lieben, das gibt es glücklicherweise auch. Hochbegabte Menschen, die Jesus lieben. Da kommt natürlich all das, was sie an Qualifikationen mitbringen, zur vollen Entfaltung. Aber wenn die Liebe fehlt, dann nützt keine Qualifikation etwas. Wenn die Liebe zu Jesus fehlt, dann nützt alles nichts. Dann ist es uns mehr geholfen, mit Menschen, die langsam arbeiten, die mangelhafte theologische Ausbildungen haben, obwohl das auch nicht rühmlich ist. Aber wenn sie Jesus lieben, werden sie im Reich Gottes mehr bewirken, als wenn sie Jesus nicht lieben. Und ich weiß nicht, so nebenbei gefragt, ob wir heute bereit sind, Menschen, die tief gefallen sind in ihrem Leben und wieder die Sachen geordnet haben mit Gott, ob wir bereit sind, ihnen wieder Aufgaben zu geben oder ob wir nicht härter und liebloser und strafender sind als Gott selbst. Das Kennzeichen eines guten Dieners ist die Liebe. Und Paulus sagt es ganz krass den Korinthern, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Punkt. Die Liebe zu Jesus, zum Vater, das Zentrum, zentrale Sache unseres Glaubens. Und noch ein drittes Mal fragt Jesus Petrus, das Gespräch kann sich übrigens auch über eine längere Zeit abgespielt haben. Er fragt ihn nochmals, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal verleugnete Petrus Jesus, dreimal konnte Petrus seine Verleumdung, eine Liebensbezeugung entgegenstellen. Doch Petrus wurde traurig. Vielleicht dachte er, Jesus würde ihm nicht glauben. Und er antwortet fast verzweifelt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus, du weißt um meine Verfehlung. Du kennst die Abgründe meines Herzens, aber du kennst auch meine Liebe zu dir. Zum dritten Mal vertraute Jesus dem Petrus die Verantwortung für die entstehende Gemeinde an. Jesus weiß alles. Und Jesus weiß nicht nur das, was ich falsch gemacht habe. Er weiß auch, was ich richtig gemacht habe. Jesus sieht in seiner Liebe zu Petrus den ganzen Menschen. Auch wenn du gefallen bist in deinem Leben, dann ist der Blick von Jesus nicht fixiert auf deine Sünde, dass er nur noch deine Sünde sieht. Das ist das, was wir machen. Dass wir nachher uns selbst und andere Menschen nur noch über die Sünde definieren. Alles, was er macht, ja, das ist schon recht, aber. Ja, das ist typisch, weil der hat ja mal. Jesus sieht den ganzen Menschen. Jesus war nicht fixiert auf die Verleumdung des Petrus. Jesus weiß alles. Er weiß, wie Petrus Jesus liebt. Er weiß, dass er zutiefst im Herzen bereit war, als er sagt, ich würde mit dir sterben. Dass er wirklich das ernst gemeint hatte. Petrus wusste, dass Jesus wusste, dass Petrus alles für ihn tun würde. Er wusste alles über Petrus. Und Jesus weiß auch alles über dich. Das ist doch eine wunderbare Sache und ein großer Trost. Wenn du dich versündigt hast, sieht Jesus nicht nur deine Sünde. Du bist vielleicht so kolossal erschüttert über das, was du getan hast, weil du dachtest, das hat dich nie gedacht, dass ich sowas tue. Aber eins kannst du wissen, das ist nicht gut, was du getan hast. Aber Jesus sieht nicht nur das. Er sieht auch, dass du ihm 5, 10 Jahre treu gefolgt bist. Er sieht, dass du ihn gern hast. Er sieht, dass du traurig bist, dass du das getan hast. Er weiß alles zum Glück. Und fixiert mich nicht auf meinen Fall. Ich finde das wunderbar. Jesus kennt mein Herz. Er sieht nicht nur das, was ich falsch gemacht habe. Er sieht auch das, was ich richtig gemacht habe. Und er sieht auch, dass ich ihn liebe, obwohl ich ihn verletzt habe. Wir verletzen ja manchmal auch die Menschen, die wir sehr lieben. Und sind dann ganz frustriert, dass wir überhaupt dazu in der Lage waren. Aber die Liebe ist ungebrochen. Egal, was wir in unserem Leben getan haben, egal wie wir versagten, eines möchte Jesus von uns und von dir und von mir wissen, das interessiert ihn wirklich brennend. Liebst du mich? Das möchte Jesus wissen. Liebst du mich? Denn wer Jesus liebt, der wird nicht mutwillig gegen ihn handeln. Der kann einmal versagen, ganz gewaltig. Aber er wird mit seinem Versagen wieder Zuflucht bei ihm suchen. Genauso wie Petrus vom Schiff sprang und zu Jesus ging, weil er ihn liebte. Er hätte sich auch verkriechen können und sagen, oh, jetzt ist alles vorbei. Nein, er ging zu ihm. Wie würde deine Antwort lauten, wenn Jesus dich heute fragt, liebst du mich? Und ich kann euch sagen, keine Frage, glaube ich, interessiert Jesus mehr als diese eine Frage. Liebst du mich? Das war die zentrale Frage bei Petrus. Das ist die zentrale Frage auch in unserem Leben. Liebst du mich? Und wir können jetzt mit einem Lied antworten. Dem Lied, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Vielleicht hast du dich in schwerwiegender Weise versündigt und wagst es kaum zu glauben, dass Jesus noch etwas von dir wissen möchte. Es gibt Menschen, die nehmen Dinge mit über Jahre hinweg. Sie können sich selbst das nicht verzeihen, dass sie so etwas getan haben. Und denken schon gar nicht, dass Gott ihnen das verzeihen könnte. Aber wenn du das bereust, was du getan hast, dann wird Jesus nicht in dieser Wunde rumstochen. Dann möchte er nur eines von dir wissen. Liebst du mich? Und er wird dir wieder Aufgaben zuteilen. Er wird dich einsetzen in seinem Reich. Weil er Menschen braucht, die ihn lieben. Das ist die zentrale Frage. Und wir können nun eine Antwort geben. Und jeder, der nicht nur das Lied singen will, sondern der auch mit diesem Lied Jesus die Liebe zusagen möchte, kann das einfach bezeugen, indem er aufsteht und das singt. Und wer denkt, ich bin im Moment nicht so weit, der darf ruhig sitzen bleiben. Lass wir wie ein Bekenntnis nun auch aussprechen, die möchten aufstehen und damit bezeugen, ja Jesus, es ist so, ich liebe dich. Selbst wenn ich viele Fehler gemacht habe, du kennst mein Herz. Ich liebe dich und keiner ist wie du. Und ich möchte das einzig und allein, dass mein Herz dich anbetet. Wollen wir doch das miteinander bezeugen. Ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Und wer möchte, darf gern aufstehen, dem ganz starken Ausdruck geben. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir das jetzt ganz persönlich sagen. Nicht einfach, weil wir das Lied singen, sondern ich sage dir, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Wir wollen dir einfach danken, dass wir dich kennen dürfen. Und was Petrus getan hat, war wirklich schlimm. Aber wir können ihn verstehen. Er hat einfach versagt und das geschieht auch in unserem Leben. Und es ist wunderbar, wie du Petrus begegnet bist. Und wie du nur eines von ihm wissen wolltest, ob er dich liebt. Und du siehst, wir stehen hier und sagen dir das. Wir lieben dich. Wir lieben dich, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Wenn uns vieles nicht gelingt. Wenn wir nicht alles im Griff haben, aber eines wollen wir dir sagen. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir möchten dir treu sein mit aller Kraft und dir dienen, so gut wir es können. Denn du hast uns erlöst und du hast uns zuerst geliebt und du hast unser Leben auf eine ganz neue Basis gestellt. Und nochmals singen wir dir jetzt, wir lieben dich, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Amen. Unser Herr ist auferstanden, er lebt, deshalb liebt er uns. Und deshalb können wir ihn lieben. Ist das nicht wunderbar? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.